ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des ZU-Podcast, ich freue mich, dass Sie alle wieder dabei sind zu einem neuen Science Talk, diesmal im Spring-Semester 2025. Und ich freue mich, als Gast bei mir zu haben, Professor Florian Muhle, der an der Zeppelin-Universität den Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaften mit dem Schwerpunkt digitale Medien innehat.
Digitale Kommunikation.
Digitale Kommunikation, so. Also, wiederholen es nochmal, das ist der Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt digitale Kommunikation. Digitale Kommunikation bedeutet also jedwede Form von Kommunikation, aber natürlich vor allen Dingen auch soziale Medien, Internetkommunikation, was da die Menschen im öffentlichen Raum miteinander zu treiben, oder?
Das kann man so sagen, ja.
Okay, und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, mit dem du dich gerade intensiv auseinandersetzt, auch in einem Kurs an der Zeppelin-Universität oder in Kursen an der Zeppelin-Universität. Und das da lautet alternative Medien. Und alternative Medien, das ist irgendwie, witzigerweise finde ich ja, hat sich der Begriff alternativ in letzter Zeit so ein bisschen inflationär in unseren Sprachgebrauch eingeschlichen. Wir haben die Alternative für Deutschland, wir haben die alternativen Fakten und wir haben jetzt alternative Medien. Sag doch mal, was verbirgt sich denn hinter dem Wort alternativ und was ist das Nicht-Alternative, was es vorher schon gab?
Das ist eine super gute Frage und sie führt gleich zu den Riesenproblematiken, auf erstmal den wissenschaftlichen Problematiken. Wie definieren wir eigentlich alternative Medien? Und das Problem der Kommunikationswissenschaft ist da, dass eigentlich mit dem Begriff alternative Medien seit 50 Jahren eigentlich etwas anderes gemeint ist als das, was wir heute im Diskurs als alternative Medien diskutieren, und auch etwas anderes gemeint ist als das, wenn die Alternative für Deutschland beispielsweise die Bürgerinnen und Bürger dazu aufruft, nicht mehr die öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel zu konsumieren, sondern alternative Medien. Mhm. Und das sorgt natürlich für sehr viel Begriffsverwirrung und auch Verwirrung in der Diskussion, auch in der Kommunikationswissenschaft selbst, weil Alternativmedien stammen historisch eigentlich aus dem letzten Jahrhundert, also aus dem 20. Jahrhundert. Sie sind entstanden aus den neuen sozialen Bewegungen in den 70er, 80er Jahren, als erste Bürgerradios beispielsweise entstanden sind, als alternative Stadtzeitungen entstanden sind, also wo wirklich eine aktive Bürgerschaft entstanden ist, die auch problematisiert hat einige Aspekte der Realität der Medien und versucht hat, selber aktiv zu werden. Themen waren dann häufig Themen benachteiligter Gruppen und darum herum haben sich dann alternative Medien gebildet. Also ein Beispiel wäre etwa die Emma, die heute auch schon alt ist, die feministische Zeitschrift, die in dieser Zeit auch entstanden ist und sich aktiv für die Rechte von weiblichen Personen eingesetzt hat und das in einer bestimmten Art und Weise auch bis heute tut, oder die Taz als eine Tageszeitung, die in den 80ern, glaube ich, entstanden ist. Und heute, ungefähr seit, ja, vielleicht 2010, wenn man jetzt so ein Datum so setzen möchte, hat sich etwas gewandelt. Und es wird darüber gestritten in der Forschung, ob man denn jetzt, also all diese neuen alternativen Medien, die in der Diskussion sind, ob das jetzt Online-Portale sind wie PI News, also Political Incorrect News, oder seit neuestem auch nicht ganz unbedeutend News, also News geschrieben, geleitet auch von dem ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Die werden ja sozusagen als Alternativmedien bezeichnet. Und die sind irgendwie aber was ganz anderes als das, was ursprünglich damit verbunden wurde.
Ist das so eine, eignen die sich jetzt eigentlich diesen Begriff neuerdings an? Also es gab den wissenschaftlichen Begriff des alternativen Mediums, der jetzt erstmal nur etwas beschrieben hat, was neu aufgekommen ist. Und jetzt bezeichnen ja vor allen Dingen die Nutzer oder die politischen Gruppen die alternativen Medien als alternative Medien, weil sie mit den bestehenden nicht zufrieden sind. Ich meine, das ist der gleiche Mechanismus wie historisch. Aber wer den Begriff verwendet, ist jetzt ein Unterschied, oder? Also früher die Wissenschaft und heute eben die Politik möglicherweise.
Ja, und es war natürlich nicht nur die Wissenschaft, also die Wissenschaft hat diesen Begriff auch benutzt.
Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Hinweis.
Hey, ich bin Matze und ich studiere an der Zeppelin-Universität. Du willst uns und die ZU mal näher kennenlernen? Dann vereinbare doch mal ein Treffen mit einem unserer Studis über das Format Meet a Student. Gerne organisieren wir ein Treffen mit einem Studi aus deinem Wunschstudiengang für dich. Du kannst das Meeting ganz entspannt von zu Hause aus abhalten oder du kommst bei uns am Campus vorbei. Dann können wir dir den Campus zeigen, locker über die ZU erzählen, dich beraten oder auch gemeinsam Mittagessen. Vereinbare gerne jetzt gleich deinen Termin und erfahre mehr über die Zeppelin-Uni unter zu.de/zu-erleben.
Und nun zurück zum Thema.
Weil das ja auch Selbstbeschreibungen waren. Mhm. Also die bis vor wenigen Jahren wurden die Grünen beispielsweise ja auch durchaus abschätzig als Alternative in irgendeiner Art und Weise behandelt oder haben sich auch selber als alternativ betrachtet. Also es gibt ja ein alternatives Milieu, was historisch eigentlich ein linksalternatives Milieu ist. Also das sind Selbstbeschreibungen, die dann auch in den Beschreibungen der Wissenschaft so übernommen worden sind. Und jetzt haben wir tatsächlich, kann man sagen, dass aus dem eher rechten politischen Spektrum dieser Begriff in einer bestimmten Hinsicht okkupiert wird. Mhm. Also das heißt, da werden bestimmte Strategien auch, die man in einer linksalternativen Bewegung hatte, auch dann in einer medienpolitischen Bewegung hatte, werden in einer bestimmten Hinsicht adaptiert und sich selber auf die Fahnen geschrieben, so kann man sagen. Und das Gemeinsame ist aber natürlich, dass man sich in irgendeiner Art und Weise als Alternative zum Mainstream begreift. Also darin liegt erstmal das, was das Alternative ausmacht. Also wenn man sich die Selbstbeschreibung dieser Portale anschaut, dann richten sie sich dezidiert gegen das, was als medialer Mainstream betrachtet wird, aber natürlich auch gegen das, was als politischer Mainstream betrachtet und auch geframed wird natürlich von dieser Seite.
Also haben wir heute eher einen temporären Eindruck, dass diese alternativen Medien, ähnlich wie die Alternative für Deutschland, eben rechtspopulistisch aktiv sind, aber es ist nicht so. Es ist nur jetzt ein gegenwärtiges Abbild, dem man halt jetzt gerade ausgeliefert ist. Ich meine, gut, der Mainstream, das gab es ja auch im Kino, gibt es ja auch heute noch, gibt es ja immer, gibt es überall, gibt es auch in der Literatur. Es gibt immer das Mainstream und dann diejenigen, die mit dem Mainstream nicht zufrieden sind und alles andere machen. Nur ist es bei einem Fiktionalen ein bisschen was anderes als bei Medien. Und Medien haben ja eigentlich auch einen journalistischen Auftrag oder eine journalistische Selbstbeschreibung, Selbsteinschätzung, da sind die Regeln nochmal anders verteilt als in der fiktionalen Welt. Also das muss man wahrscheinlich unterscheiden, oder? Alternative Medien und die gegen den Mainstream sind und Kulturprodukte, die gegen den Mainstream sind. Das Arthouse-Kino ist wahrscheinlich nicht so problematisch zu verstehen im Gegensatz zum Hollywood-Kino, der Mainstream, wie es zum Beispiel das von dir schon erwähnte News im Gegensatz zur Frankfurter Zeitung sein könnte.
Also grundsätzlich sind alternative Medien als solche nicht als problematisch zu sehen. Also auch das Arthouse-Kino ist eine bestimmte Antwort vielleicht auf bestimmte Entwicklung des Mainstreams, des Hollywood-Kinos, da wird zu viel schematisiert, das ist immer das ewig Gleiche beispielsweise, da möchte man mehr Freiheiten gewinnen, man möchte vielleicht auch andere Themen ins Zentrum rücken und in diese Richtung kann man durchaus einen Vergleich ziehen in der journalistischen Landschaft, dass sich alternative Medien gegen den Mainstream insofern setzen, dass sie da Probleme markieren, die existieren. Und in dieser Hinsicht ist erstmal die Herausbildung von sogenannten Alternativen ein Ausdruck davon, dass möglicherweise irgendetwas nicht stimmt. Und dass Bedarf dafür existiert, dass in irgendeiner Art und Weise auch noch anders jetzt im Bereich des Journalismus informiert wird. Bei den klassischen alternativen Medien in den 70ern und bis heute, die politisch eher links orientiert sind, kann man eben feststellen, dass dort problematisiert wurde, dass bestimmte Stimmen beispielsweise nicht Gehör finden. Das sind dann vor allen Dingen die Stimmen benachteiligter Gruppierungen. Also wir hatten das Beispiel Emma vorhin schon. Das ist bis heute natürlich ein Problem. Also wenn wir die Repräsentation von Frauen auch im Journalismus uns anschauen, als Sprecherinnen, aber auch als Chefredakteurinnen beispielsweise, haben wir da immer noch eine Unterrepräsentation. Und das ist und bleibt natürlich eine Problematik, auf die hingewiesen wird, was total legitim ist. Oder auch bestimmte Themen. Es gibt beispielsweise in Deutschland auch eine Initiative, die jedes Jahr die fälschlicherweise am wenigsten beachteten Themen negativ prämiert. Und da wird darauf hingewiesen, dass auch die klassischen Medien natürlich bestimmte Aufmerksamkeitsmechanismen haben, Nachrichtenwerte immer wichtiger werden, die bestimmte randständige Themen, die vielleicht nicht so sensationell sind, nicht so aufregend sind, zu wenig behandelt werden. Und das heißt also, bestimmte Gruppen werden zu wenig repräsentiert und bestimmte Themen werden möglicherweise zu wenig repräsentiert. Und das stört Gruppierungen in der Bevölkerung und darum herum entstehen dann Vorschläge für solche Alternativmedien. Und dann ist es natürlich so, dass auch von einer politisch rechtsorientierten Seite Themen in den Diskurs gebracht werden, die erstmal eine Legitimität haben als Themen. Und offensichtlich auch bestimmte Bevölkerungssegmente diese Themen interessieren und sie auch unterrepräsentiert sind. Jetzt ist die entscheidende Frage, worin unterscheiden sich dann diese Medien und wann wird es problematisch? Und da setzt eine große Debatte ein um die Qualität von Medien, was müssen die Medien eigentlich leisten? Und da erkennen wir dann ja doch sehr deutliche Unterschiede im Großen und Ganzen zumindest zwischen den eher klassischen alternativen, eher linksorientierten Medien und den heute auch mit sehr großer Reichweite mittlerweile ausgestatteten rechten, rechtspopulistischen Alternativmedien. Und ein wichtiger Punkt beispielsweise ist, dass auch eine Zeitung wie die Taz auch immer schon durchaus subjektiv berichtet hat, ne? Und dass also ganz tolle polemische Überschriften beispielsweise eine Rolle spielen. Aber es ist auch wie bei der Satire, es ist immer die Frage, gegen wen richtet sich das? Und richtet sich das gegen die Mächtigen, sage ich jetzt mal, die in irgendeiner Art und Weise in einer privilegierten Position sind, oder richtet sich das gegen Gruppierungen, die gerade nicht diejenigen sind, die gesellschaftlich hegemonial sind, wenn ich in einem Wissenschaftspodcast Begriffe benutzen darf, sondern gegen die sowieso schon die im weitesten Sinne subordinierten, das wäre noch so ein wissenschaftlicher Begriff, sind, also die in gesellschaftlichen Randlagen im weitesten Sinne sich befinden. Und da finden wir natürlich, dass auf so einer rechtspopulistischen Seite vor allen Dingen gegen auch bestimmte Minderheiten richtig massiv Stimmung gemacht wird. Wir finden auch, dass viele dieser Portale es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Also
das ist ja genau das, was ich mit den Regeln meinte. Ja. Also Medien, das sehe ich jetzt natürlich auch für die Alternativmedien, Medien, die sich journalistisch, die einen journalistischen Anspruch haben, haben ja ein Regelwerk. Der Pressekodex beispielsweise, und es gibt journalistisches Handwerk, das den Nachwuchsjournalisten auch einfach beigebracht wird und an das man sich hält. Und bestimmte Alternativmedien, die also mit der Themenauswahl und mit der Betrachtung der Themen nicht zufrieden sind, fangen an, eigene Medien zu machen, eigenen Journalismus zu machen, aber halten sich möglicherweise trotzdem an den Pressekodex. Was wir aber jetzt erleben, und das ist eben so ein bisschen die neue Konnotation des alternativen Mediums, die halten sich nicht mehr an das journalistische, an die journalistische Handwerkskunst und an die Gepflogenheiten und den Pressekodex. Die lügen.
Ja, also sie lügen teilweise ganz offen oder sie nutzen Grauzonen maximal aus. Also man findet, also beispielsweise, weil wir das auch vorhin schon ganz kurz hatten, also dieses Portal News, das mittlerweile auch eine bundesweite Fernsehsendelizenz hat, und ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, ich glaube mittlerweile das Online-Portal erreicht mittlerweile mit steigender Tendenz monatlich mehr als 8 Millionen Views, also Besucher auf der Webseite, die halten, wie du gesagt hast, sich explizit nicht an den Pressekodex. Und das bedeutet beispielsweise, dass man, wenn man auf diesen Portalen landet, man sieht Überschriften, die vollkommen in die Irre führen. Also die bestimmte Konnotationen aufweisen, die extrem populistisch sind, extrem Emotionen aufwühlen und auch falsche Zusammenhänge erzeugen. Wenn man sich dann die Artikel anschaut, dann sieht man oftmals, dass da auch teilweise es um andere Dinge geht und teilweise gar nicht mehr um das, was da so in der Überschrift genau stand. Mhm. Und das ist natürlich aus einer Perspektive journalistischer Professionsethik und auch aus einer öffentlichkeitstheoretischen Perspektive hochproblematisch. Zumal man auch weiß, dass viele Leute auch nicht allzu lange auf den Webseiten bleiben und dann lesen sie die 10 Überschriften, die da auf der Startseite angeteasert sind und werden voll geballert, das ist jetzt ganz unwissenschaftlich formuliert, mit reißerischen Titeln, die Stimmung machen gegen das, was da als politischer Mainstream diffamiert wird, gegen die Grünen vor allen Dingen auch, aber jetzt mittlerweile auch gegen die CDU und natürlich auch gegen Migrantinnen oder Menschen, die sich nicht in Vorstellungen von traditioneller Männlichkeit und Weiblichkeit beispielsweise einpassen lassen.
Ist der Begriff alternatives Medium dann überhaupt, ist der dann eigentlich nicht zu nett für diese Medien? Also ich meine, wenn die Emma ein alternatives Medium ist, dann eignen die sich eigentlich, ähnlich wie die Alternative für Deutschland es ja auch tut, sie wollen sich so eine Mitte-Wahrnehmung aneignen, dass sie so normale Medien sind, dass sie normale Parteien sind, normale Politik ist, oder?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Nee. Also deswegen der Alternative.
Okay.
Das ist ja auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Also dass sie sich...
Ich meine nur, dass sie sich so darstellen wollen. Sie sind es nicht. Aber die AfD versucht ja, sich als Bürgerpartei zu inszenieren.
Aber als Alternative zu dem, was in irgendeiner Art und Weise als Mainstream oder Altparteien oder Systemmedien oder Lügenpresse diffamiert wird. Das sind ja alles Begrifflichkeiten, die einem bestimmten Framing dienen, die anderen Medien und die anderen politischen Parteien in irgendeiner Art und Weise diffamieren sollen. Aber man sieht sich ja auch total gerne in der Opferrolle.
Mhm.
Beispielsweise auch bei, wieder das Beispiel News, das ist natürlich jetzt ein spannender Fall wiederum, die präsentieren sich als Stimme der Mehrheit, ne? Also das widerspricht so ein bisschen für das, was du gesagt hast. Gleichzeitig präsentieren sie sich als die Stimme der schweigenden, der unterdrückten Mehrheit. Das ist so die Selbstbeschreibung, also die politische Klasse und die klassischen Medien werden da also als Mächtige in irgendeiner Art und Weise auch inszeniert, die bestimmte Meinung und Haltung und Themen, die die Mehrheit der Bevölkerung interessieren, unterdrücken und die Meinungsfreiheit auch gefährden. Das sind ja so Narrative, die wir hier finden. Und zu diesem irgendwie als korrupt dargestellten Mainstream positioniert man sich als Alternative. Und dann gibt es tatsächlich unterschiedliche Strategien. Also bei diesem News haben wir beispielsweise diese Formulierung explizit, dass man die Stimme der Mehrheit ist. Wir haben diese PI-News, die dezidiert sich als political incorrect bezeichnen und damit natürlich auch sich positionieren, sehr deutlich gegen das, was hegemonial sagbar ist.
Mhm.
Und vor allen Dingen das Nutzen, um sich halt wiederum als Opfer darzustellen, zu sagen, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist, um dann aber im nächsten Schritt vor allen Dingen menschenverachtende Inhalte auch zu verbreiten.
Das sind die gerne dieses, das wird man doch noch sagen dürfen.
Genau.
Voran so und ausweiten wollen.
Genau,
ne?
Genau.
Das Sagbare, genau. Wo keiner mehr aufschreit, weil er es halt irgendwann gewöhnt ist, einfach weiter an die extremen Ränder zu führen.
Und da findet ja eine Umdeutung auch dessen statt, was Meinungsfreiheit ist. Und das erleben wir ja auch in Debatten heute, auch jetzt um beispielsweise die Geschehnisse im Bundestag, als vor der Bundestagswahl die CDU mit den Stimmen der AfD einen bestimmten Antrag durchgebracht hat, dass dann Auseinandersetzungen stattfinden um das, was eigentlich Meinungsfreiheit ist. Und von der Perspektive der rechtspopulistischen rechten Parteien, aber auch der Medienlandschaft, über die wir sprechen, werden also diese Kritik an diesem Handeln der CDU als Einschränkung von Meinungsfreiheit dargestellt. Und das ist natürlich total wichtig zu sehen, worin diese Einschränkung der Meinungsfreiheit besteht. Und da geht es aus Perspektive derjenigen, die wiederum die AfD kritisieren oder diese Medien kritisieren, darum, dass man natürlich nicht alles sagen kann, dass es Grenzen gibt, nämlich die Grenzen liegen praktisch in der Würde des Menschen. Also ich darf vor allen Dingen auch im öffentlichen Diskurs andere nicht herabwürdigen. Mhm. Also in einem Maße, dass ich eigentlich ihre Menschlichkeit und ihre Individualität ein Stück weit abspreche. Mhm. Und in dem Moment setzen ja die Grenzen der Meinungsfreiheit ein.
Das steht, also genau, um das zu schützen, dafür gibt es ja auch den Pressekodex. Wer das vielleicht noch nicht kennt, das ist auch ein selbstverpflichtendes Regelwerk. Also der Pressekodex in Deutschland ist nicht vorgegeben. Also wenn man ein journalistisches Medium herstellen möchte, muss man sich nicht daran halten. Aber irgendwann haben sich die journalistischen Medien dieses Regelwerk selbst auferlegt. Und darin steht ja eben zum Beispiel auch, dass man den Glauben des Menschen respektieren muss, dass man seine Würde, dass man seine Persönlichkeit respektieren muss. Es geht darum, die Menschen auch zu Wort kommen zu lassen. Also es schützt die Menschenwürde. So, jetzt erleben wir aber, dass offensichtlich die Reichweite und auch das Monetarisieren von Inhalten einfacher ist, wenn man sich daran nicht hält. Ich meine, dass das einfacher, dass das mehr Geld bringt, das kennen wir schon seit Jahrzehnten durch die Bild-Zeitung. Die war ja auch schon immer da und hat die Grenzen des im Pressekodex noch irgendwie am Rand akzeptierten ja auch immer weit nach außen getrieben. Jetzt macht News aber sozusagen Bild hoch 10 irgendwie gefühlt. Kann man das so sagen?
Das kann man bestimmt so sagen und das verweist natürlich auch das, was du sagst, darauf, dass diese Entwicklung, die wir jetzt beobachten, auch nicht erst 2010 angefangen haben. Ich habe vorhin gesagt, dass der Diskurs um das, was Alternativmedien sind oder worüber gesprochen wird, wenn über Alternativmedien gesprochen wird, so ungefähr seit 2010 sich verschoben hat hin zu den eher rechtspopulistisch orientierten Medien. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass am Ende schon im 19. Jahrhundert die ersten Boulevardmedien entstanden sind. Also die Herausbildung der Yellow Press als erstes in England, wenn ich das richtig sehe, entstammt so aus dem 19. Jahrhundert. Und schon da wurde und wird auch bis heute es mit den Persönlichkeitsrechten der Leute nicht so, so eng genommen. Okay. Und natürlich sind das alles so Entwicklungen, die man verfolgen muss, die auch mit dahin geführt haben, wo wir heute sind. Und da werden, und das ist wieder ein wichtiger Punkt wahrscheinlich, da werden ja Dinge auch gemacht und angesprochen, die offensichtlich irgendwie interessant sind für bestimmte Teile des Publikums. Also Leute fühlen sich vielleicht auch unterhalten dadurch, dass in einer bestimmten Art und Weise auch die Politik dargestellt wird. Leute fühlen ihre eigenen Vorurteile bestätigt, können in der Art und Weise auch ihre eigenen Abstiegsängste möglicherweise bearbeiten, indem sie bestimmte Sündenböcke suchen und die werden ihnen dort präsentiert. Und das sind natürlich alles Prozesse und Phänomene, die kennen wir schon seit viel längerem. Und wie du gesagt hast, eigentlich ist die Boulevardpresse Vorreiter ein Stück weit dessen, was wir hier haben, also wo die Grenzen dessen, was so journalistische Professionsnormen oder eben Pressekodex sind, immer schon ausgetestet wurden oder man vielleicht auch entschieden hat, sich nicht daran zu halten. Und da wird ja auch wiederum spannenderweise etwas ausgenutzt, nämlich die Pressefreiheit. Das ist ja etwas, was auch spezifisch ist für moderne demokratische Gesellschaften, für die es extrem wichtig ist, dass es eine freie Presse gibt, die grundsätzlich über alles berichten darf und wo grundsätzlich jede Bürgerin und jeder Bürger auch das Recht hat, seine Meinung zu äußern und nicht nur als Einzelperson, sondern, wenn man so will, auch Flugblätter in der einfachsten Form zu verteilen oder eben eine Zeitung zu gründen. Das war nur viele, viele, viele Jahre, also bis zur Verbreitung dessen, was man so soziale Medien oder Social Web nutzt, nicht so einfach, weil klassischerweise auch zu Zeiten des analogen Fernsehens oder der Printpresse brauchte man vor allen Dingen Kapital, um überhaupt nennenswert in irgendeiner Art und Weise eine Verbreitung oder eine Reichweite erzeugen zu können. Heute muss man nur einen Weblog aufsetzen und dann hat man zumindest potenziell die Möglichkeit, viele Leute zu erreichen.
Wobei du da einen guten Punkt ansprichst, wenn wir wieder auf News zurückblicken, weil News ist ja extrem gut budgetiert. Also ich habe den Namen nicht parat, das könnte man noch recherchieren.
Frank Gotthardt meinst du, glaube ich,
ja,
den Unternehmer, der Eigner des Unternehmens ist, zu dem News gehört. Ja.
Ist News ein dezidiertes Forschungsobjekt bei euch? Oder gehört das zu vielen dazu?
Ich muss zugeben, ich bin darauf gestoßen, jetzt im Rahmen eines Seminares zur Medienqualität und zu Alternativmedien, wo ich selber mich nochmal auf die Suche gemacht habe, was sind denn aktuell die relevantesten Alternativmedien, und da ist es mir selbst, weil ich mich sonst als Bürger in diesem Milieu nicht so bewege, das erste Mal auf dem Bildschirm erschienen. Und dann habe ich es mir genauer angeschaut und dann eben gesehen, ah ja, okay, das ist zum einen unter der Ägide von dem Julian Reichelt, der bei Bild rausgeflogen ist, und finanziert eben von dem Frank Gotthardt, ein sehr wohlhabender Unternehmer, der das ins Leben gerufen hat und auch finanziert. Und das ist natürlich jetzt auch nochmal wieder spannend im Vergleich zu dem, was früher die Alternativmedien waren oder was so typisch für Alternativmedien lange Zeit war. Das zeigt, dass hier nicht unbedingt Alternativmedien entstehen aus bürgerschaftlichem Engagement. Also dass beispielsweise Leute im Stadtteil anfangen, sich zu engagieren, und dann fangen sie an, eine Zeitung zu entwickeln für den Stadtteil, um so etwas wie Community Building zu erzeugen und auch gesellschaftliche Integrationsleistung zu erzeugen, sondern da setzen sich hier gesellschaftliche Eliten hin, die ein bestimmtes politisches Programm verfolgen und mit unfassbarem auch ökonomischen Kapital ausgestattet, natürlich auch mit sehr guten Netzwerken ausgestattet, die versuchen, so würde ich das formulieren, unter so etwas wie einer Semantik von Journalismus und Objektivität. Wenn man sich die Selbstbeschreibung anschaut, sagen die eben auch, ne, wir geben der Mehrheit eine Stimme, wir sind der Auffassung, dass alles gesagt werden muss, dass man auch objektiv sein muss und eben nicht, wie das denn den klassischen Medien vorgeworfen wird, in irgendeiner Art und Weise vorzufiltern, was gesagt werden darf, und über Kriminalität von Migrantinnen darf man angeblich nicht sprechen und so weiter. Und unter dem Deckmantel, also einen Journalismus anzubieten, der endlich das hält, was Journalismus eigentlich verspricht, wird eine dezidierte politische Agenda gefahren, die Stimmung macht gegen ganz bestimmte politische Akteure, gegen ganz bestimmte gesellschaftliche Gruppen und vor allen Dingen natürlich auch wiederum im politischen Diskurs eine bestimmte Partei ein Stück weit und deren Sichtweise auf die Welt auch supportet und deren Sichtweite satisfaktionsfähig macht, ein Stück weit. Ne?
Und vielleicht muss man an dieser Stelle noch ganz kurz darauf mal hin oder dahin blicken, warum der Kostenfaktor so wichtig ist. Du hast ja vorhin gesagt, jeder hat im Endeffekt das technische Potenzial, die Welt zu erreichen. Ich kann einen YouTube-Kanal aufmachen, kostet nichts. Da könnten theoretisch 5 Milliarden Menschen einschalten. Das Problem ist nur, wenn ich das einmal nur mache und vielleicht meinen viralen Hit habe, dann habe ich viel Aufmerksamkeit und alle feiern mich, aber es ändert gar nichts. Ändern tut sich immer etwas nur über System, und System heißt, da muss jeden Tag Nachrichten gemacht werden. Content, Content, Content. Und Content herstellen ist eben sehr teuer, und was eben News ausmacht, die haben sehr viele Redakteure, Redakteurinnen, vor allen Dingen Redakteurinnen, die sich dann auch wieder hinstellen und sagen, so, wir sind ja auch die Frauen, obwohl sie eigentlich ein frauenhassendes Bild propagieren, News. Also sie verkleiden sich ja die ganze Zeit. Aber sie haben halt mit dem Geld die Möglichkeit, viele Menschen zu beauftragen oder den Lebensunterhalt damit bestreiten zu lassen, halt diesen Schund herzustellen, den sie jeden Tag rausblasen.
Klar, also da sieht man, dass auch heute Kapital noch eine Rolle spielt. Und man sieht dann an den Reichweiten dieses Portals, was ja auch dann auf verschiedenen Kanälen sendet und auch Radiosendungen und mittlerweile Fernsehsendungen hat, dass das zieht. Mhm. Also die, ich vermute, dass unter dem, was als Alternativmedien informiert, sie heute das reichweitenstärkste Angebot haben. Mhm. Es gibt auch noch andere, die auch monatlich auf Millionen oder auch mehrere Millionen Views kommen, die Online-Portale, aber News ist da wirklich gerade dabei, ganz weit nach vorne zu kommen, ist mein Eindruck. Das heißt aber nicht, dass Leute, die vielleicht auch als Amateure anfänglich auch Reichweiten erzeugen können. Das ist eher unwahrscheinlich, aber es gibt natürlich auch solche Portale, die sehr amateurhaft daherkommen und wo dann Leute wirklich anfangen, Content zu produzieren, aber die produzieren natürlich dann keine Videos und sind nicht in der Lage, verschiedenste Kanäle zu bespielen und damit ganz unterschiedliche Zielgruppen eben auch gezielt zu adressieren. Das ist natürlich ein wichtiger Unterschied.
Und eine Sendelizenz, Fernsehen, das ist natürlich sehr, bekommen. Sehr teuer, ne? Also
natürlich.
Diese zu haben, Fernsehen zu machen, du brauchst sehr viele Techniker. Mhm. Wobei man natürlich bei News auch wieder sieht, das sieht ja alles auch so wie selbstgemacht aus. Das soll's ja auch, oder? Ich meine, das trägt ja auch oder zahlt auf die Marke alternatives Medium ein, wenn es nicht so aussieht wie der SWR.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Paradoxe. Also das da von der Machart man stärker die Nähen zur Bildzeitung beispielsweise auch sieht, ne? Also in der Art und Weise, wie da Überschriften gestaltet werden und man da natürlich weiß und auch professionell daran ist, im klassischsten Sinne populär oder populistisch Inhalte zu platzieren, die dafür sorgen, dass bestimmte Bevölkerungssegmente und also die man erreichen will, aber auch eben in großer Anzahl, dass man sie erreicht. Und gleichzeitig gibt man sich, zumindest auf der Darstellungsseite über uns, den Anschein, dass man objektiv ist. Und es ist ein Stück weit paradox, aber es trägt natürlich dazu bei, also jetzt kommen wir so zum Publikum vielleicht auch dieser Medien, dass auch die Leute, die das rezipieren, kann man auch nochmal drüber sprechen, wie viel das denn am Ende sind, auch so ein Bild davon haben, dass sie ja natürlich auf der richtigen Seite stehen. Also niemand will ja ernsthaft, so vermute ich, sich die ganze Zeit mit Lügen umgeben und niemand möchte die ganze Zeit nur von manipulativen Leuten umgeben sein. Und gleichzeitig lässt man sich gerne manipulieren. Aber wenn man dann sagen kann, hier, wir haben doch hier, ne, ist doch der Reichelt, der ist doch hier ein ehrbarer Journalist und wir haben hier ein Medium, das verspricht endlich mal die Stimme der Mehrheit, was wirklich alle denken, auszudrücken und da gibt's auch Verweise auf irgendwelche Umfragen zu bestimmten Themen, wo dann gezeigt wird, ja, das ist doch das, was wir hier machen. Oder man sagt eben, wir sind ja die Einzigen, die jetzt hier objektiv sind. Dann kann man einerseits sich den ganzen Schund, wie du gesagt hast, reinziehen. Andererseits kann man sich aber immer noch auch gut dabei fühlen. Also es wäre jetzt einfach mal so eine Hypothese von mir in den Raum geworfen, wie man das eigentlich zusammenbringen kann. Also diese Selbstdarstellung nach außen, dass man jetzt wirklich in irgendeiner Art und Weise auch ein Korrektiv darstellt, ne, dass man die Meinungsäußerung oder die Meinungsfreiheit verteidigt, dass man endlich Objektivität in den Journalismus bringt und auch wirklich alle Themen auf den Tisch bringt. Und auf der anderen Seite eine extreme Beschränktheit auf ganz bestimmte Themen, die immer und immer wieder kommen. Und eine Themenvielfalt beispielsweise findet sich da halt absolut nicht. Mhm.
Wenn wir auf die alternativen Medien blicken und wie wir es jetzt festgehalten haben, oder festgestellt haben, dass sie sich nicht an den Pressekodex halten, dass sie politische Agenda verfolgen, dass sie ganz bewusst auf Personengruppen hetzen, vielleicht sogar, wenn man den Begriff verwenden will. Was unterscheidet sich von dem, was News und Konsorten heute betreiben, von der Propaganda der Nationalsozialisten?
Ich bin jetzt kein Experte in der Propagandaforschung. Ich würde jetzt im Rahmen dieses Mediums,
dieses Alternativmediums,
Podcast, mich ein Stück weit so weit hervorwagen und sagen, also meine Vermutung ist die, dass natürlich die Propaganda des Nationalsozialismus eine ganz und gar offene Propaganda war. Mhm. Dass da, also wenn man sich, was man auch in der Schule schon mitbekommt, ne, an Reden von Josef Goebbels oder was da im Stürmer, also dem nationalsozialistischen Organ, was da so produziert worden ist an Inhalten, oder was ich kenne aus der Forschung zur Rolle von Polizeibataillonen beispielsweise bei der Ermordung von jüdischen Menschen in Osteuropa, da wurde schon richtig ungefiltert Darstellung von jüdischen Menschen produziert, die ganz offen antisemitisch waren und ganz offen darauf zielten, diese Menschen oder diesen Menschen ihre Menschlichkeit zu nehmen. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiges Moment von menschenverachtender Propaganda, also dass diejenigen, gegen die sie sich richtet, entmenschlicht werden. Mhm. Weil dadurch sorgt man halt dafür, dass man diesen Leuten alles antun kann, wenn es keine Menschen mehr sind. Mhm. Und so ungefiltert findet man das in diesen populären Magazinen oder Online-Portalen heute nicht.
Nicht
man
oder
muss,
noch
findet man,
nicht?
So ungefiltert findet man es nicht. Also auch im kompakten Magazin beispielsweise so ungefiltert nicht. Da muss man sich schon wirklich in die ganz offen rechtsextreme Szene bewegen. Da gibt's auch einen schon alten, spannenden Dokumentarfilm oder fürchterlichen Dokumentarfilm Blut muss fließen über die Nazi-Musikszene, der auch vor kurzem hier in Friedrichshafen gezeigt wurde.
In der Kaserne.
In der Kaserne, genau.
Nebenan.
Wenn man, da kriegt man so ganz ungefiltert den Antisemitismus mit. Das sind einfach nur menschenverachtende Texte. Da geht es einfach darum, um die Freude am Ermorden beispielsweise bestimmter Bevölkerungsgruppen. Und das finden wir hier nicht.
Okay.
Das ist also, würde ich sagen, ein wichtiger Unterschied. Aber in dem Moment, wo ich trotzdem Stück weit menschenverachtende Elemente finde, ne, oder Formen sogenannter gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, dann sind das natürlich Mechanismen, die, so könnte man wahrscheinlich sagen, den Weg in so eine Richtung bereiten. Mhm. Ne, also wenn ich ein Bild habe, also wenn ich ein homogenisierendes Bild von Migrantinnen und Migranten in Deutschland habe, wenn ich das Bild habe, dass die alle eine Gefahr für uns sind, ne? Also weil die geflüchteten Menschen aus Afghanistan, also sind potenziell, so wird es ja dargestellt in diesen Medien, werden potenziell als Mörder, Kinderschänder und so weiter dargestellt. Das wird dann teilweise versucht, also da wird dann versucht, aus den Anschlägen, die es gibt und gegeben hat, undifferenziert Verallgemeinerung zu ziehen, um solche Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit weiter hoffähig zu machen. Und genau, das Beispiel Nationalsozialismus zeigt, bis wohin das natürlich führen kann. Und da haben wir natürlich Potenzial. Und wenn wir wieder darüber nachdenken, wer ist denn das Publikum dieses alternativmedialen Milieus, dann ist das natürlich ein bestimmtes Publikum, das auch offen ist für solche Erzählungen. Das gab es auch schon immer. Mhm. Also wenn man sich mit der mit Verschwörungstheorie oder Verschwörungserzählung beispielsweise befasst, dann sagen Forschende, die sich damit befassen, es gab schon immer gar nicht so kleine Anteile in der Bevölkerung, die offen für so etwas waren. Sie wurden halt nur nicht so viel damit konfrontiert. Mhm. Und sie waren dann wiederum nicht in der Lage, über ihre Social Media Kanäle und ihre Messenger das selber weiter zu verbreiten und permanent damit konfrontiert zu werden. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist etwas, was sich durchzieht, also wo bestimmte Anteile der Bevölkerung, und ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber bis zu einem Viertel ungefähr, hat da Offenheiten dafür, schon immer, auch schon vor 20 Jahren gehabt. Und es gab sozusagen wenig Möglichkeiten, das in irgendeiner Art und Weise zu artikulieren, aber schauen wir uns Anfang der 90er die Pogrome in in Deutschland an. Also auch wenn man an Rostock denkt, wo Nazis Heim für Asylbewerberinnen angegriffen haben. Die Bevölkerung der Stadt stand daneben und hat applaudiert. Also nicht die gesamte Bevölkerung, aber es haben normale Menschen da gestanden und applaudiert. Also wir müssen einfach auch davon ausgehen, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, es Offenheiten schon immer gab und auch geben wird. Und die werden jetzt natürlich bedient.
Das heißt, der Graben zum Extrem, der war früher halt groß, weil der natürlich in der Nachkriegszeit auch groß gemacht wurde. Es war natürlich ein großes Thema. Die linke Szene war sehr aktiv. Wir haben da sehr viel historisch erstmal aufarbeiten müssen. Aber der Graben, der journalistische Graben, ja, oder der mediale Graben, jetzt nicht von der Bevölkerung, weil, wie du ja schon sagst, es gab immer schon diesen Anteil an Menschen, die sich eher auf dem rechten Spektrum bewegen, der wird halt jetzt einfach nur wieder gefüllt. Und das ist insofern eigentlich, es ist keine Neuigkeit, aber es ist ein neues Phänomen. Also wir sehen es halt jetzt wieder.
Es wird sichtbarer. Mhm. Und natürlich leben wir jetzt auch in Zeiten, wo ganz offensichtlich ja große Krisen existieren. Also denken wir an die letzten Jahre, denken wir an die Corona-Krise, denken wir jetzt an den Ukraine-Krieg. Also wo eine große Unsicherheit entsteht. Wir haben seit vielen, vielen Jahren auch im Bereich der Ökonomie ökonomische Krisen. Wir haben, denken wir an die Agenda 2010, noch unter der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder, auch tatsächlich eine Politik, die auch soziale Sicherheiten ein Stück weit gelockert hat. Mhm. Oder also wir haben insgesamt mehr Unsicherheit, ohne jeden Zweifel. Und es ist ja total legitim und berechtigt, sich Sorgen zu machen. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Politik es in den letzten Jahren zu wenig geschafft hat, diese Sorgen, diese Unsicherheit und beispielsweise auch die Abgehängtheit bestimmter Regionen der Bundesrepublik in Ostdeutschland, aber auch in manchen westdeutschen Regionen, in einer Art und Weise zu adressieren, dass die Leute sich halt nicht mehr so dermaßen desintegriert und alleingelassen und im Stich gelassen fühlen. Also wir haben definitiv Probleme im politischen System und wir haben definitiv auch Probleme in den klassischen Medien, und die klassischen Medien haben nämlich definitiv Probleme, auch ökonomische Probleme, und ja, es gibt damit verbunden auch Qualitätsprobleme, die alle dazu beitragen, dass Menschen unzufrieden sind. Mhm. Und diese erstmal in vielen Hinsichten legitime Unzufriedenheit, die wird halt jetzt genommen und wird in einer Art und Weise bedient von diesen, also von rechtspopulistischen Parteien, aber auch der Alternativmedienlandschaft, dass bestimmte Sündenböcke gefunden werden, beispielsweise, ne? Also dass Ressentiments geschürt werden. Also nicht in einer, wenn man so will, produktiven Art und Weise, und auch nicht in einer Art und Weise, die in irgendeiner Art und Weise wirklich den Leuten helfen würde, dass es ihnen besser geht, außer vielleicht gefühlt, weil sie endlich anderen Leuten die Schuld an ihrer Situation geben können.
Mhm. Und ich würde gerne noch ein zweites Phänomen an dieser ganzen Sache ergänzen, was man vielleicht auch noch nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ja, ich habe das vor einigen Tagen, letzte Woche, also wir müssen jetzt von der Podcast-Ausstrahlung her denken, am 31. März war es. Da fand hier ja die Bürgeruniversität mit Roderich Kiesewetter und Tim Guldimann statt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das anhören mögen, also da gibt es die komplette Diskussion als Podcast in unserem ZU-Podcast. Und Roderich Kiesewetter hat an einer Stelle darauf hingewiesen, dass seit der Bundestagswahl, es keinen Messerstecher mehr gegeben hat und dass sich zunehmend Medien damit beschäftigen und Berichte auch dazu veröffentlicht werden, dass Russland gezielt in Afghanistan Menschen angeheuert hat und bezahlt hat, hier in Deutschland Messerattacken auszuführen im Wahlkampf, damit die rechten Parteien davon profitieren. Das heißt, es wird diese Nachrichten, die die alternativen rechten Medien da verarbeiten und hochchessen, die werden auch noch von Demokratiefeinden produziert, generiert. Und die fallen natürlich alle drauf rein. Oder warten eigentlich auch nur drauf? Ich meine, gut, die werden sicher jetzt nicht einen Anruf aus dem Kreml kriegen, morgen ist es wieder soweit. Die müssen ja nur drauf warten, es kommt etwas. Und man weiß ganz genau, wie das Volk oder die Bürgerinnen und Bürger darauf reagieren, wenn so etwas passiert und wie es dann eben auch gewertet und gedeutet wird. Das ist etwas, was mir auch ein bisschen Angst gemacht hat, wie schwerwiegend die Eingriffe von anderen Staaten in unsere Ereignisse und dann auch in unsere Medienlandschaft sind. Das möglicherweise ist jetzt ein ganz neuer Gedanke, dazu kannst du nichts sagen, aber ich dachte, das möchte ich an dieser Stelle nur mal einbringen, weil was stimmt ist, wir hatten keine Messeattacke mehr. Nicht, die auch nicht in dieser Dimension in irgendeiner Weise ausgeschlachtet würde. Ja, das war einfach alles politisch betrieben. Das ist grauenhaft faszinierend, so muss man es ja sagen.
Ja, also zu dem konkreten Fall kann ich jetzt wirklich gar nichts sagen, weil da kenne ich die Hintergründe nicht.
Ist auch ganz neu.
Aber natürlich, also jetzt wird das Feld nochmal ausgeweitet. Wenn wir jetzt sprechen über alternative Medien, Veränderung von Medienlandschaft und auch Gefahren für die Öffentlichkeit und damit verbunden auch für die Demokratie, dann ist natürlich total bedeutend, dass es nicht nur, wenn man so will, Akteure hier in Deutschland sind, die versuchen Einfluss zu nehmen, sondern natürlich auch, und das ist das erste Mal wirklich international bekannt geworden, so 2016 im Kontext der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl, so etwas wie Foreign Interference ein relevantes Problem ist, also dass bestimmte Staaten versuchen von außen auch Einfluss zu nehmen und damit, und das sind vor allen Dingen halt nicht demokratische Staaten, die versuchen die Demokratie zu schwächen von außen. Warum versuchen sie das zu schwächen? Weil sie selber bestimmte Interessen verfolgen. Und da kann so etwas natürlich dazugehören, kann ich mir vorstellen. Bekannt geworden ist in St. Petersburg die sogenannte Internet Research Agency, klingt erstmal nach einer Forschungseinrichtung, ist aber eine Trollfabrik, wo Leute bezahlt worden sind, um Fake-Konten in sozialen Medien einzurichten und auch wiederum bestimmte polarisierende Inhalte im Wahlkampf in den USA und also damals zu verbreiten. Um ja letzten Endes eine Polarisierung und, des politischen Systems und damit auch eine Destabilisierung in irgendeiner Art und Weise zu proliferieren. Und wenn wir jetzt an die Alternativmedien denken, dann war lange Zeit Russia Today beispielsweise auch so eine Institution, die die zu dem Bereich der Alternativmedien gezählt wird in der Wissenschaft, aber natürlich sozusagen staatlich vom russischen Staat finanziert wurde, die dann auch Internetangebote und Fernsehsender hatten, die auch ganz wenig nur damit zu tun haben, was wir hier unter Qualitätsjournalismus verstehen. Und denen sind ja auch die Lizenzen dann genommen worden, weil das waren Propagandaeinrichtungen des russischen Staates und bedienen ähnliche Inhalte und ähnliche Ressentiments wie die Medien, über die wir jetzt ja auch schon gesprochen haben.
Ist ja auch gar nicht schlimm für Putin, dass er Russia Today nicht mehr hat, weil er hat ja jetzt andere, die das für ihn machen. Also freiwillig muss er gar niemand mehr. Also zumindest hier in Deutschland, ja. Die rechten alternativen Medien sind jedenfalls, man erkennt schon, dass sie die russischen Interessen sehr stark vertreten, sagen wir es mal so. Du hast ja schon auf das Publikum angesprochen. Wer ist denn das Publikum? Wer gibt es dazu Forschung? Also ich nehme an, dass es Forschung gibt. Also das ist jetzt eine neue Frage. Ich habe die nicht vorbereitet, sonst hätte ich vielleicht auch da was nennen können. Aber wer ist das Publikum? Wer nimmt diese alternativen Medien wahr?
Also es gibt ein bisschen Forschung. Es gibt tatsächlich zu wenig Forschung dazu. Das ist auch nicht so einfach, weil die Menschen, die wirklich stark jetzt in diese Medien konsumieren und vielleicht auch kaum noch andere Medien konsumieren. Das sind ja Leute, die auch großes Misstrauen haben, wie wir schon gesagt haben, einerseits gegen die klassischen Medien, andererseits gegen die Politik, aber auch gegen die Wissenschaft. Also ist gar nicht so leicht für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt keine Ahnung, von Tür zu klopfen und die Leute zu fragen, was machen sie eigentlich, wenn sie im Internet Medien konsumieren und sie schauen gerne PI-News und news.de, dürfte ich mal reinkommen? Ne? Also sagen die Leute nein und klein die Tür zu. Ja. Also es gibt da bestimmte Probleme des Feldzugangs, aber natürlich gibt es trotzdem ein bisschen Forschung. Habe jetzt gerade noch eine Studie gelesen, das war eher so eine Metastudie, die andere Studien ausgewertet hat, die im letzten Jahr erschienen ist. Da war so die Einschätzung, dass also Leute, die wirklich mehr oder weniger jeden Tag diese Alternativmedien konsumieren und auch wenig mehr mit anderen Medien konfrontiert werden, sage ich jetzt mal, ist nur eine kleine Prozentzahl. Das sind unter 5%. Das war so die Schlussfolgerung dieser Metastudie. Es gibt mit Blick auf die Leute, die so ab und zu mal da vorbeischauen, also so mindestens einmal im Monat, Hinweise, dass das dann etwas weniger als 20% in der Bevölkerung. Und diese Leute sind aber immer noch in ihrem Medienmenü konfrontiert mit den klassischen journalistischen Medien, die sich auch an den Pressekodex halten. Das heißt, es klingt jetzt erstmal so, als ob das ja nur kleinere Gruppierungen in der Bevölkerung betrifft. Aber und so endete dann diese Übersichtsstudie. Man weiß natürlich auch nicht so ganz genau, wie weit jetzt die Inhalte weiter streuen. Also weil es ist ja auch so, dass über Messenger-Dienste Leute Inhalte teilen können. Und das ist dann wirklich nochmal sehr schwer wissenschaftlich zu erfassen, wie weit das dann kommt. Also in den persönlichen Netzwerken. Und das haben wahrscheinlich die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon erlebt, also gerade auch während der Corona-Pandemie, was da auch über im weitesten Sinne persönliche Netzwerke an Inhalten immer mal wieder verteilt wurde. Und das heißt also, es kann schon gut sein, dass bestimmte Inhalte dann doch immer weiter in die Bevölkerung kommen. Es gibt Überlegungen, dass die Leute, die stark diese Medien konsumieren, wahrscheinlich ja auch irgendwo mehr oder weniger aktivistische Leute sind. Also die da sehr fest in ihrem Weltbild auch sind und sich da befestigen lassen. Da gibt's dann halt auch Überlegungen, das führt dann so zurück zur sogenannten Two-Step-Flow-of-Communication-Theorie, die schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde, dass das so Meinungsführer sein könnten, die wiederum ihre Inhalte in ihren Netzwerken, also sowohl online als auch in ihren Dörfern, Straßen, Mietshäusern weiter verbreiten, sodass es sehr schwierig ist, das abzuschätzen. Also das wären jetzt erstmal so die quantitativen Einschätzungen. Wenn man sich Milieus anschaut, dann sind das zu einem großen Teil eben die Milieus, die auch so Milieus sind, die auch AfD-affin im weitesten Sinne sind. Und das sind bestimmte, ja, also kleinbürgerliche Milieus teilweise. Ich müsste da gleich mal in meinen Computer gucken, dann könnte ich das genauer benennen. Also es sind bestimmte kleinbürgerliche Milieus, die auch abstiegsgefährdet sind. Also denen es lange gut ging in der Gesellschaft, die so einen bestimmten gesellschaftliche Anerkennung auch bekommen haben. Und die jetzt sowohl sozial-kulturell von Abschwung bedroht sind, also weil ihre Vorstellung, zum Beispiel traditionelle Familienvorstellungen im öffentlichen und politischen Diskurs in Frage gestellt werden, aber die natürlich auch ökonomisch unter Druck stehen, also weil ihre Jobs in Gefahr sind beispielsweise und weil die Krisen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, das Ersparte vielleicht bedrohen. Also wir haben ganz stark Milieus, die Abstiegsängste haben oder auch solche, die tatsächlich auch abgehackt sind. Ne? Also wir haben ganz kurz gesagt, es gibt ganze Regionen in Deutschland, also dass die Infrastruktur total mies, es gibt keine Ärzte mehr, es gibt keine Grundschulen mehr, es gibt keine Supermärkte in Reichweite.
Zeitungen.
Es gibt keine Zeitung und es gibt keine Jobs.
Ja, naja, klar. Die haben was zu verlieren, alle, die was zu verlieren.
Die haben schon verloren, also sozusagen, es gibt sozusagen, ja, die haben schon verloren und es gibt die, die haben Angst davor, ja, zu verlieren.
Ja. Sind wir da vielleicht noch sogar einigermaßen, schwer zu sagen, wenn man das auf Deutschland bezieht, einigermaßen gut dran mit unserem Sozialsystem? Also mit Blick auf Amerika ist die Spaltung der Gesellschaft ja gefühlt halb-halb. Das ist statistisch wahrscheinlich auch nicht valide, ja, aber der Anteil derjenigen, die Trump gewählt haben und damit dieses Grauen irgendwie unterstützt haben, ist größer als hier diejenigen, die AfD wählen. Also wir haben ja jetzt neueste Erhebungen, da liegt AfD bei einem Spitzenwert von 24% aktuell. Das ist ja noch lange nicht bei den amerikanischen Verhältnissen. Kann so ein Sozialsystem dann genau das auch irgendwie ein bisschen kompensieren? Die Ängste vor Verlust, Ängste vor Abstieg oder ich meine so die Armutsängste, die totale Armut, die gibt's ja bei uns in dieser Form nicht.
Nicht so dramatisch. Also es gibt schon klare Hinweise darauf, dass eine Sozialstruktur, die mehr, also die gerechter ist beispielsweise, dafür Sorge trägt, dass solche Bewegungen weniger Zulauf haben. Es gibt auch Studien, die zeigen, also dass Menschen, die sich integriert fühlen und die die spüren, dass sie in irgendeiner Art und Weise handlungsmächtig sind, weil sie Einflussmöglichkeiten haben, beispielsweise auf politische Entscheidungen oder auf Entscheidungen am Arbeitsplatz, dass diese Leute auch weniger affin sind gegenüber diesen rechtspopulistischen Bewegungen und Strömungen als Menschen, die wirklich auch die, wenn man so will, die objektive Erfahrung machen, dass sie keinen Einfluss haben. Also in diesem Sinne gesellschaftliche Integration oder auch Kontakt, ne, ist extrem bedeutsam. Und deswegen stehen wir vielleicht noch besser da als andere Länder, aber ich glaube, es ist eine sehr wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, ne, dass die Menschen, also wo auch immer sie sind, also in der Schule, auch bei der Arbeit, und das ist auch im Interesse von Gewerkschaften beispielsweise, dass die Menschen Einflussmöglichkeiten bekommen. Oder eben in den Kommunen, dass man mitentscheiden kann, was passiert. Dass nicht nur immer die da oben, das ist ja Teil des Narrativs, machen, was sie wollen.
Wir sind jetzt bei bald einer Stunde.
Ja.
Deswegen, obwohl ich gerade so gerne ein riesiges politisches Fass aufmachen würde, weil wenn wir jetzt auf die Union blicken, ja, die sehr stark das Bürgergeld ins Visier nimmt, könnte man ja eine Implikation herleiten, wenn ihr das macht, wird das noch schlimmer. Weil das ist bei den Menschen, die schon verloren haben oder die Angst davor haben zu verlieren, die letzte, das ist das Auffangnetz mehr oder weniger, ne? Und möglicherweise, aber wie gesagt, ich weiß, dass das jetzt von unserer Ursprungsidee des alternativen Mediens in den politikwissenschaftlichen Bereich hineinreicht, auch in den soziologischen. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich noch 2, 3 Professoren mehr dazu holen.
Wäre vielleicht was darüber sprechen zu können
für den nächsten Podcast.
Das ist der Übergang.
Ganz toll. Aber man sieht vielleicht auch, mit wie viel interdisziplinären Themen wir an der Zeppelin-Universität eben auch beschäftigen und wie das auch ineinander übergreift und dass man solche Dinge auch nicht einzeln betrachten kann. Also super spannend. Wir haben jetzt gut eine Stunde eben über alternative Medien gesprochen. Möchtest du gern noch da was loswerden für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was dir wichtig ist, was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben?
Also vielleicht ganz kurz zum Abschluss und als ein Beitrag auch zu dieser wunderbaren Überleitung, dass es eben total wichtig ist, also die Entwicklung, über die wir gesprochen haben, und wir sind ja auch vom Höchstchen auf Döckchen ein bisschen gekommen, in Zusammenhängen zu betrachten. Und dass man natürlich auch nicht hingehen darf und die Leute, die diese Medien konsumieren, nur diffamieren darf. Und dass man auch nicht hingehen darf und sagen, die Medien sind an allem schuld. Also auch die Alternativmedien sind nicht an allem schuld. Also es gibt bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen, Voraussetzungen, die das begünstigen und wo, glaube ich, die wesentliche Aufgabe besteht, hier an den Stellschrauben zu drehen. Und darüber müsste man sich mit Kolleginnen und Kollegen und weiteren Podcasts genauer befassen. Ja.
Super. Lieber Florian, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und für deine wissenschaftliche Vermittlung. Ich wünsche dir für dieses Semester und für die nächsten Semester natürlich viel Erfolg und ich freue mich darauf, wenn wir uns irgendwann im nächsten Podcast wiedersehen. Danke dir.
Sehr gerne. Ich danke auch für die Einladung und die Chance, hier zu sprechen.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.